Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Also es gibt ja Studien oder Statistiken, die sagen, bis zu 70% an Change-Prozessen hauen nicht hin. So, da hat der Change dann nicht hingehauen. Aber was ist mit den Mitarbeitern, die dann letztlich darunter leiden müssen? Das hat ja immense Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld und natürlich auch auf die persönliche psychische Gesundheit beziehungsweise das eigene Wohlempfinden, weil einfach sehr viel ja da passiert, aufgerührt wird, Chaos entsteht. Und das waren so Beweggründe, wo ich dachte, da gibt es gar nichts dazu. Und weil ich ja auch in dieser Unternehmung und dann auch noch in einer weiteren Unternehmung nicht nur als Berater und Coach gearbeitet habe, sondern ja auch als betroffener Mitarbeiter von diesen Restrukturierung, Umstrukturierung etc. betroffen war und da dann so auch so ein bisschen aus der Intention heraus, irgendwie brauchen diese Kolleginnen, diese Mitarbeitenden, diese Menschen eine Unterstützung.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Jörg heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City von der Ostseeküste.
Ja, ich sage auch moin, schöne Grüße aus Berlin, aus dem Prenzlauer Berg an die Ostseeküste. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier in deinen Podcast kommen konnte.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ja schon lange drüber gesprochen, wann es soweit
das stimmt.
Wird.
Das
und
stimmt.
Jetzt ist es endlich soweit. Du hast dein Buch rausgebracht, Don't Panic. Und natürlich wollen wir da einsteigen heute und wollen dich natürlich auch nochmal richtig kennenlernen. Ich habe auch nochmal überlegt, wann wir uns eigentlich kennengelernt haben. Auf jeden Fall bist du mir irgendwie in dieser ganzen Web 2.0 Welt, glaube ich, online das erste Mal begegnet. Vermutlich auf Twitter. Könnte sein, ne?
Ja, ich weiß es vergleichsweise. Also auf Twitter haben wir uns kennengelernt, da warst du damals noch in Hamburg.
Mhm.
Ich hatte ja auch mal eine Phase, in der ich in Hamburg war. Und ich war dann einmal eine knappe Woche in Rostock, beziehungsweise in Warnemünde.
Stimmt.
Da haben wir uns dann ja auch direkt connected und uns auf ein Getränk getroffen.
Ein Kaltgetränk, genau.
Genau, das ist aber auch schon ein paar Jährchen jetzt her.
Auch schon ein paar Jährchen her.
Ja, genau.
Ja, lass uns mal mit der schönen Einstiegsfrage hier starten. Meine mittlere Tochter, die Mathilda, spricht ja hier das Intro ein, ist mittlerweile 12 Jahre, wird jetzt auch bald 13, aber noch ist sie 12. Und ich bitte ja meine Gäste, ihr zu erklären, was sie so machen. Und ich würde auch dich mal bitten, der Mathilda zu erklären, was du so machst. Was würdest du ihr sagen?
Also ich schreibe Bücher, ich beobachte Menschen. Und gucke, wie es den Menschen geht und frage mich dann, wie könnte es den Menschen besser gehen oder was könnte den Menschen helfen, damit es ihnen vielleicht ein bisschen besser geht.
Hm.
So würde ich das jetzt beschreiben, auch in Bezug auf mein Buch. Und dann überlege ich mir auch noch, wie könnte ich denen helfen? Beispielsweise, dass sie mal über ein gewisses Thema vielleicht nachdenken oder dass sie ein Buch lesen. Und dann helfe ich Menschen auch, einerseits zu träumen und andererseits die Träume, die sie haben, auch zu realisieren.
Wie nennt sich dieser Beruf?
Coach, Autor, Imaginationsreisenführer. Ich habe viele Titel durch die Ausbildung, die ich gemacht habe, aber das fasst das vielleicht so ganz gut zusammen.
Also ich glaube, in diesem Podcast habe ich schon mit so vielen Menschen sprechen dürfen, die Berufe haben, die mir damals im Berufsinformationszentrum noch nicht angeboten wurden.
Ja, das geht mir auch so.
Sind bestimmt auch schon ein paar verschwunden seitdem, aber es kommen auf jeden Fall immer wieder neue dazu und jeder füllt natürlich auch diese Rollen ganz individuell aus. Ja, erklär mal, wo kommst denn du her und wie ist so deine Story? Ganz kurz.
Also wenn wir jetzt beim Berufsinformationszentrum mal zurückgehen, war das damals der DV-Kaufmann, der mich interessiert hatte, der Datenverarbeitungskaufmann, so mit 16, glaube ich. Ich bin dann aber auf anderen Pfaden gewandelt und ich habe zuerst Theater- und Filmwissenschaft sowie Psychologie und Philosophie in Berlin studiert. Das hört sich viel an, ist aber ein ganz klassischer Magisterstudiengang mit einem Hauptfach, zwei Nebenfächern. Dann habe ich so im Kunstbereich gearbeitet, da habe ich mich so mit interaktiver Medienkunst auseinandergesetzt und fand es damals interessant, dass der User quasi Teil des Kunstwerkes war und da eine gewisse Augenhöhe auch etabliert wurde. das Ganze hat mich dann auch zur sehr frühen Auseinandersetzung mit der ganzen Social-Media-Thematik beflügelt und auch befördert, weil ich das so spannend fand, dass ja der User, dass Leser, dass die Mitwirkenden sozusagen nun ja vielleicht zu einer eigenen Redaktion werden konnten, Bloggen, Video etc. Dann habe ich als Social-Media-Berater gearbeitet, eine Zeit lang, über mehrere Jahre. Dann habe ich angefangen, freiberuflich zu arbeiten und da kamen dann verschiedene Ausbildungen einfach dazu, die ich dann angefangen habe zu machen. Das fing mit der systemischen Organisationsentwicklung an. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass das mit mir auch biografisch sehr viel zu tun hat, weil ich an den Bücherschrank meines Vaters erinnert wurde. Da war eine ganz spannende Literatur drin, die ich als Kind, junger Teenager sehr, sehr interessiert durchgeblättert habe. Und das kam dann irgendwie in dieser Ausbildung alles wieder. Beispielsweise so Transaktionsanalyse, du bist okay, ich bin okay. Das war so ein Buchcover, was sehr, sehr präsent in meinem Kopf war. Und was ich dann in dieser Ausbildung wiedergefunden habe, wo ich dachte, ist jetzt mehr als nur einfach eine Ausbildung, sondern irgendwie scheinen da so gewisse Wurzeln vielleicht schon in meiner Biografie angelegt worden sein. Ich habe die Bücher natürlich mit großem Genuss durchgeblättert. Später habe ich dann auch erfahren, dass das ein Schnellleseverfahren ist, was ich da schon angewendet habe. So, und dann sind einfach noch weitere Ausbildungen dazugekommen, systemisches Coaching oder die Arbeit mit Lego oder auch das Hypno-Coaching. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin mit der Traumarbeit meinte. Das ist so ein Bereich, komme ich sozusagen her. Habe ich frei gearbeitet, dann habe ich für einen größeren Konzern gearbeitet, im Mobilitätssektor oder im Automotive-Bereich. Und jetzt arbeite ich wieder freiberuflich als Teamcoach und individueller Coach und biete auch diese Traumreisen, Imaginationsreisen an. Mhm. Genau, das ist so das, wo ich herkomme.
Und du hast also schon in vielen Kontexten mit Veränderungen zu tun gehabt. Und darum geht es ja dann auch in deinem neuen Buch. Mich würde zuerst mal interessieren, wie du auf die Idee kamst, dieses Buch zu schreiben. Wie ist es entstanden?
Das war so, dass ich in einem Unternehmen neu angefangen habe und so in den ersten 2-3 Monaten, beziehungsweise in dem Unternehmen ist es so gewesen, dass das war so im Frühsommer, als ich dort angefangen habe, und Richtung Januar wurde dann eine Transformation umgesetzt. Das heißt, es wurde nach einem neuen Zusammenarbeitsmodell gearbeitet, agil orientiert. Es wurden verschiedene Führungsebenen neu aufgestellt und auch verkleinert, was die Ebenen anging. Und wie ich sagte, im Frühsommer habe ich da so angefangen und ich habe dort als Change Manager angefangen und das war im Rahmen von so einer Konzerntochter, wo ich Richtung Konzern dann auch eher agiert habe und gar nicht intern. Und da habe ich natürlich neugierig beobachtet, wie diese interne Transformation angegangen wird, und habe auch viele Kollegen neu kennengelernt, aber auch mitbekommen, was das so mit denen macht. Und bei einigen hatte ich das Gefühl, das macht sehr, sehr viel und stiftet sehr, sehr viel Verunsicherung. Und so aus meiner Vita oder aus meiner Expertise heraus habe ich mir dann natürlich so die Frage gestellt, was könnte denen eigentlich helfen, diesen Mitarbeitern, neben einem Transformationsprogramm? Und für mich ist dann erstmal so der große Begriff oder die Kategorie Resilienz in den Kopf gekommen. Und parallel dazu war es auch so, dass ich dann so dachte, weil ich den Buchmarkt auch so ein bisschen kenne, und es gibt halt viel zum Thema Change und Transformation, was die Strategie angeht, was Führungskräfte angeht, was Führungskräften vielleicht auch hilft, mit ihren Mitarbeitenden zu kommunizieren und die mitzunehmen, abzuholen. Komischer Begriff. Aber es gibt kein Buch oder auch keine Handreichung, die explizit an die Mitarbeitenden gerichtet ist, die durch diesen Change-Prozess durchgehen müssen. Vor allem auch nicht aus dem Gedanken heraus, was, wenn die da jetzt gar nicht gut durchgeführt werden. Also es gibt ja Studien oder Statistiken, die sagen, bis zu 70% an Change-Prozessen hauen nicht hin. So, da hat der Change dann nicht hingehauen, aber was ist mit den Mitarbeitenden, die dann letztlich darunter leiden müssen? Das hat ja immense Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld und natürlich auch auf die persönliche psychische Gesundheit beziehungsweise das eigene Wohlempfinden, weil einfach sehr viel ja, da passiert, aufgerührt wird, Chaos entsteht, solche Dinge. Und das waren so Beweggründe, wo ich dachte, da gibt es gar nichts dazu. Und ich hatte dann auch so ein gutes inneres Gefühl, wie könnte so ein Inhaltsverzeichnis quasi so aussehen. Das habe ich so von meinem inneren Auge gesehen. Und dann hat es für mich auch ein bisschen gedauert, mich dazu zu entschließen, das Buch auch anzugehen. Aber das waren so die Beweggründe. Und auch so ein bisschen so aus der Frage heraus, weil ich ja auch in dieser Unternehmung und dann auch noch in einer weiteren Unternehmung nicht nur als Berater und Coach gearbeitet habe, sondern ja auch als betroffener Mitarbeiter von diesen Restrukturierungen, Umstrukturierungen etc. betroffen war. Und da dann so auch so ein bisschen aus der Intention heraus, irgendwie brauchen diese Kolleginnen, diese Mitarbeitenden, diese Menschen eine Unterstützung. Und daher aus diesem Gedanken ist das ganze Buchprojekt sozusagen entstanden.
Don't panic, das würde ja bedeuten, lasst euch nicht aus der Fassung bringen, sondern in der Ruhe liegt die Kraft vielleicht sogar. Und hier kommt jetzt also der Reiseführer für das Chaos, in dem wir uns da jetzt befinden, weil es offensichtlich oft nicht gut gemacht ist, ja?
Genau, das ist ganz konkret die Intention, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, die mich da bewegt hat. Ruhe bewahren. Erstmal Ruhe bewahren, gucken, was passiert hier. So, als ein Eingangsstatement, ja.
Und du hast auch noch ein schönes Zitat zu Beginn des Buches, das ich auch nochmal rausgeholt habe. Man wird niemals neue Länder entdecken, wenn man nicht bereit ist, das Ufer lange Zeit aus den Augen zu verlieren, von André Gide oder Guide.
Ja. GD oder GID, glaube ich, Spanisch oder Französisch.
Interessant finde ich, dass wir uns nach wie vor so schwer mit Veränderungen tun, wir als Menschen, Organisation dementsprechend ja auch, obwohl das Leben ja eigentlich eine ständige Veränderung ist. Aber trotzdem versuchen wir, so gut es geht, in unseren Routinen zu bleiben und Veränderungen zu vermeiden, richtig?
Also einerseits ja und andererseits nein. Ich glaube, es ist einfach ein großer Unterschied, ob das eine Veränderung ist, zu der du selbst ja sagst oder ob das eine Veränderung ist, mit der du konfrontiert wirst. Also klar, es gibt im Leben immer Dinge, mit denen du konfrontiert wirst, aber jetzt, wenn wir uns auf die Veränderung im Unternehmen fokussieren, ist das ja häufig so, dass eine Veränderung beschlossen wird und der Mitarbeiter muss sich dem fügen. Es wird für ihn entschieden. Er wird quasi entschieden.
Ja.
Das ist die große Herausforderung, weil es erstmal gegen seinen Willen geht und auch gegen seine eigene Autorität. So würde ich das quasi formulieren. Und das ist die große Herausforderung an dieser Schwierigkeit, sich mit diesen Veränderungen, sage ich mal, so auseinanderzusetzen.
Und dann würde ich es auch nochmal gut finden, wenn wir die Begrifflichkeiten nochmal so ein bisschen voneinander abgrenzen, denn das wird ja alles schnell durcheinander geworfen. Da ist immer von Change die Rede, dann ist von Transformation die Rede, dann ist von Veränderungsprozessen die Rede. Was ist dein zentrales Thema, also wenn du von Change sprichst?
Im Grunde alle drei. Für mich ist Veränderung oder beziehungsweise Veränderungsprozesse ist so erstmal der Oberbegriff, um den es da geht. Change kannst du nochmal ein bisschen differenzierter betrachten. Da geht es häufig um Projekte. Die Einführung einer neuen Software, vielleicht auch die Einführung eines neuen Prozesses, vielleicht auch die Reorganisation einer Abteilung. So zeitlich begrenzt. Bei einer Transformation geht es auch darum, dass die Identität des Unternehmens sich verändert. Das kann heißen, dass das Businessmodell sich vielleicht auch verändert und damit darauf bezogen dann auch Prozesse sich verändern. Ich habe ja von der agilen Transformation gesprochen. Da würde ich sagen, ist das eher eine identitäre Transformation, die da stattfindet, weil du ein neues Zusammenarbeitsmodell hast, weil es auch darum geht, aus einer anderen Haltung heraus zusammenzuarbeiten. In meinem Buch beziehe ich das sozusagen mit ein. Da sage ich jetzt nicht, das richtet sich jetzt nur an ein Change-Projekt oder jetzt nur an eine Transformation, sondern das versuche ich zu inkludieren, da ich ja explizit aus der Perspektive der Betroffenen oder der Mitarbeitenden quasi spreche. Und dafür biete ich sozusagen eine Art Reiseführer an.
Lass uns doch mal schauen, warum so viele Change-Projekte scheitern. Du sagtest so, um die 70% könnten das sein. Wer weiß, vielleicht sind es ja sogar noch mehr. Woran liegt das denn?
Natürlich eine gute Frage, die vermutlich meistens sehr individuell pro Unternehmen geklärt werden kann. Wenn wir aber uns auf die Studien beziehen, hat das häufig damit zu tun, dass es vielleicht nicht so ein klares Zielbild gibt, wo das Ganze hingeht, dass sich die Konsequenzen vielleicht dessen, was dort verändert wird, auch nicht klar überlegt worden sind oder auch, dass nicht vorher abgeklärt ist, was das wirklich bedeutet. Und dass es einfach eine sehr ungenügende Begleitung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden einfach gibt.
Ja.
Die werden häufig, oder häufig ist so die Frage, aber mein Gefühl ist, dass die oft einfach damit konfrontiert werden und dann soll es irgendwie so funktionieren.
Sie werden informiert.
Sie werden informiert, genau. Ich kenne auch ein schönes Beispiel, wo das dann eher am Organigramm oder an einem Telefonbuch deutlich wird, was sich verändert hat, weil du dann sehen kannst, wer ist jetzt in welcher Abteilung und wer ist jetzt nicht mehr in welcher Abteilung, so dass das quasi so das Dokument oder die Plattform ist, wo die Hauptinformation dann quasi so auch steht. Und das macht sozusagen ja viel mit den Betroffenen, mit den Mitarbeitenden. In erster Linie viel Frustration und natürlich werden sie da ja irgendwie auch übergangen, obwohl sie ja schon eine gewisse, nicht nur fachliche Expertise, sondern ja auch eine, ich nenne es mal eine prozessuale Expertise entwickelt haben. Also dadurch, dass sie an einem, in einer Rolle arbeiten, an einem Arbeitsplatz arbeiten, haben sie da ja auch eine sehr spezifische Expertise, die da einfach übergangen wird dann.
Ja, und dann heißt es auf dem Flurfunk, ach, das wird eh nix, das haben wir früher schon mal so ähnlich probiert oder genau. die da oben haben doch keine Ahnung von unseren Problemen hier und so.
Genau, das sind schon erste starke Merkmale, dass da schon auch dass entsprechende Vorerfahrungen da sind, dass eine Vorfrustration da sind, etc. etc. Da fängt so eine Art Desidentifikation schon an mit dem Unternehmen, was aber auch meistens so paradoxes Gefühl ist, würde ich sagen. Also was ich häufig so kennengelernt habe, einerseits, die haben da so ihren Plan, das hat mit unserer Realität gar nichts zu tun und dann aber auch noch den Impulsen, eigentlich wissen wir ja besser, wie es geht, aber kaum Kanäle, kaum Plattformen, kaum Formate, wo das geäußert werden könnte und auch die Bereitschaft selten, das zusammenzubringen.
Ja. Uns fragt ja keiner, ne? Oder man fragt, aber nur so alibimäßig. Hat noch jemand was dazu zu sagen? Nein? Okay.
Genau, so ungefähr. Da wird dann einfach verändert so. Und ich glaube, in der Expertise der Mitarbeiter, also nicht nur der fachlichen, sondern auch der prozessualen, liegt einfach sehr, sehr viel Kraft, Wissen und auch Vermögen, Dinge gut verändern zu können.
Das haben wir in den letzten Jahren ja viel über New Work diskutiert, in Deutschland ja auch irgendwie ganz besonders oder in der Dachregion vielleicht. Und da ging es ja auch um Demokratisierung, da ging es auch um Partizipation an vielen Stellen. Da gab es auch immer interessante Cases von Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen das jetzt alles gemeinsam entscheiden, wohin wir uns auch entwickeln und verändern. Aktuell hat man ja den Eindruck, alles wieder back to the roots. Top-down wird entschieden und auch verändert. Wie hast du diese Entwicklung der letzten Jahre wahrgenommen?
Also im Grunde ähnlich, wie du das beschrieben hast. Es gab eine Phase vor Corona, nach Corona vielleicht, eher vor Corona würde ich sagen, wo das Thema New Work sehr, sehr groß war, was dann auch interessante Ausläufer zur Konsequenz hatte. New Work begegnet mir mittlerweile eher als ein Arbeitsplatzmodell. Also das heißt, dann gibt's halt große Coworking-Bereiche, also Shared Desks, Flex Office, sowas. Das ist häufig jetzt das, worunter New Work verstanden wird. Gar nicht so sehr mit den ursprünglichen Ideen von dem Friedhof Bergmann. Da habe ich das Gefühl, das ist so, ja, von der Popularität ist das zurückgefahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Initiativen es noch so dazu gibt. Es gibt die Bewegung schon noch so, die ja auch meistens überorganisational ist. Aber in den Unternehmen wirkt es gerade eher so, also auch wenn wir jetzt so in die Presse schauen, es geht eher darum, Kosten zu sparen. Es geht auch darum, vielleicht bestimmte Abteilungen zu reduzieren oder gar aufzulösen. Volkswagen ist ja gerade ein sehr, sehr großes und populäres Beispiel, wo es ja um sehr, sehr viele Jobs geht, an die Hunderttausende, was ich da sozusagen lese. Oder bei der Deutschen Bahn vor kurzem auch gelesen, dass da die, im Spiegel gab es da was dazu, dass da die Change-Abteilung mit 50 Kolleginnen aufgelöst werden soll. Das sind natürlich auch so, weil sie nichts mit dem Kerngeschäft zu tun haben. Das sind natürlich auch so klare Zeichen, wo, wie der Blick sich sozusagen auf Organisation verändert hat.
Ja.
Aktuell.
Aber glaubst du, dass Veränderungsprozesse, in denen Mehrwert auf Partizipation gelegt wurde, New Work hin oder her, dass die prinzipiell erfolgreicher sind oder dass es da Tendenzen gibt?
Würde ich sagen, ja.
Und wenn ja, wie sieht dann diese Partizipation aus? Man kann natürlich nicht alle fragen, dann dauert es A zu lange und B kommt man nicht in eine Richtung. Man kann aber auch nicht sagen, wir fragen ja zwei und sagen dann, wir haben alle gefragt. Also wie findet man da einen guten Weg?
Naja, einerseits glaube ich, ist es wichtig, dass es Räume zum Austausch gibt für die Mitarbeitenden.
Ja.
So, du kannst es ja schon auch top-down angehen, aber es ist wichtig, dass es Räume gibt für die Mitarbeitenden, wo sie sich austauschen können, untereinander, aber auch mit der Geschäftsführung und wo das auch eine ehrliche Offenheit dahin ist. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass Verständnis da sein muss, beziehungsweise dass von Seiten der Geschäftsführung auch ein erklärt werden muss, warum gibt es jetzt diese Veränderung, was für Gründe haben wir dazu? Also wenn sich ein Businessmodell ändert, Volkswagen liegt es ja so auf der Hand, dass sich da der chinesische Markt sehr, sehr stark verändert hat, dann ist das sozusagen auch erstmal, hast du plausible Gründe und Argumente so. Das halte ich einfach für wichtige Punkte.
Ja.
Und vielleicht ist es auch noch spannend oder interessant, ich sag bewusst, vielleicht die Expertise, die arbeitsplatzbezogene Expertise und auch die Fachexpertise der Mitarbeitenden mit hineinzuholen, um zu gucken, was da verändert werden könnte und wie es auch verändert werden könnte. Dann oft findet ja eher ein Blick über Organigramme, über Zahlen statt und ist halt auch wichtig, dass sich die Prozesse angeschaut werden. So, ich meine, wir gehen jetzt ja sehr schemenhaft an dieses ganze Thema ran, weil das ja auch für jeden immer oder in jedem Unternehmen anders angegangen wird, aber das sind, glaube ich, Punkte, die wichtig sind.
Was ich nochmal interessant finde, ist dieses Thema Unsicherheit. Wir sind ja auch volkswirtschaftlich in einer Phase, in einer Zeit, in der die alten Rezepte nicht mehr funktionieren und der niemand genau weiß, wo wir in 5 Jahren sind. Das heißt, wir bewegen uns in einen unsicheren Raum hinein. Wir verändern uns auch in einen unsicheren Raum hinein. Und die Frage ist ja auch, wie wir mit dieser Unsicherheit umgehen, ne? Denn in der Vergangenheit, so ist mein Eindruck, wurde gesagt, das ist der Kurs, das haben wir vor, das ist das Ziel, das wird funktionieren, bitte alle mitmachen. Das ist jetzt unsere Veränderung, die wir vorhaben. Und jetzt könnte man ja eigentlich auch von Führung her, von der Führungsposition her sagen, wir glauben, dass das gut ist, wir wissen es aber noch nicht. Und bitte vertraut uns, wir werden es auf jeden Fall hinbekommen und wir gehen auf jeden Fall weiter. Und wenn wir da nicht landen, landen wir da. Also sich ein bisschen ehrlicher zu machen. Du hast dazu auch einen interessanten Satz auf deiner Website, den ich in diesem Kontext auch gerne nochmal vorlesen würde. Veränderung beginnt nicht im Außen, sie beginnt in unserem Inneren, wenn wir bereit sind, die Unsicherheit anzunehmen. Und das, finde ich, fällt oft schwer, gerade auch in der Führungsriege. Und das dann auch noch zuzugeben.
Ja. Also, der Satz stammt von mir, aber das ist ein großer Punkt.
Ja.
Ich meine, das ist ja ein psychischer Prozess. Wenn wir uns in Punkten unsicher fühlen, dann heißt es, geht es so an unsere Substanz oder auch an unsere Identität. Gerade bei Unternehmen ist es ja eine große Herausforderung, wenn dort gesagt wird, wir gucken jetzt mal für die nächsten Jahre. Es wird ja schon immer auch gewünscht, dass der Plan klar ist.
Ja.
So, aber mit den wandelnden Umfeldern. Also wir haben jetzt ja quasi ich weiß gar nicht, ob ich das so benennen kann, also eine Art Zeitbeschleunigung oder zumindest eine Veränderungsbeschleunigung seit Corona immens, dass sich ja auch die globale Welt sehr stark verändert hat. Amerika als ein Partner, der sehr stabil die ganze Zeit gewesen ist und damit wir auch in eine vergleichsweise stabile Weltlage gucken konnten. Das hat sich jetzt sehr, sehr stark verändert und da ist es, glaube ich, die große Herausforderung, mit diesen wandelnden Umfeldern umzugehen und damit ja auch mit den entsprechenden Unsicherheiten umzugehen. Und wie du ja angedeutet hast, hielt ich das auch für zumindest interessant und auch wichtig, wenn Führungskräfte, wenn Geschäftsführung da vielleicht auch einen klaren Blick drauf hat und vielleicht auch eine klare Kommunikation dazu möglich macht.
Ja.
Also nicht nur möglich macht, sondern die auch entsprechend ausspricht.
Ja.
So. Ja.
Ja, denn das finde ich ehrlich gesagt glaubwürdiger, als wenn man so tut, als ob man den Masterplan hätte und der wird dann durchgezogen. Ich meine, das checken natürlich die Mitarbeitenden auch, dass das ja gar niemand wissen kann. Also da geht es bei KI schon los, wo niemand wissen kann, wo wir in einem Jahr sind. Dann geht es geopolitisch weiter. Also viele Faktoren, niemand weiß es. Trotzdem brauchen wir irgendwie einen Kurs, damit wir unterwegs sind.
Genau.
Ja. Dein Buch arbeitet mit dem Konzept der Heldenreise. Erklär uns doch mal, warum du dieses Modell gewählt hast und wie du dein Buch daran aufgezogen hast.
Also, kurz noch zur Heldenreise. Das ist ja ein Konzept, was aus dem Storytelling kommt, was in Hollywood-Filmen verwendet wird, was durch einen Anthropologen Joseph Vogel aus den USA sehr stark auch bearbeitet und thematisiert wurde. Der hat das über mehrere verschiedene kulturelle oder Kulturen sich auch angeschaut, wie ein bestimmtes Phasenmodell dort genutzt wird, woraus dann die Heldenreise entstanden ist. Es gibt den Film Star Wars 4, ist, glaube ich, der erste Star Wars Film, der wurde damals auch zusammen mit Joseph Vogel als Berater entwickelt und der hat so eine paradigmatische Heldenreise. Und das Interessante an der Heldenreise finde ich halt, du hast immer einen Held oder eine Heldin, die hat einen Ruf. Das heißt, etwas soll verändert werden. Die Welt soll jetzt bei Star Wars sozusagen gerettet werden und der Held oder die Heldin kommt dann erstmal in so einen Moment des Zweifelns oder der Weigerung. Nee, ich habe gerade gar keine Zeit dafür. Das passt gerade überhaupt nicht in mein Lebenskonzept. Und dann kommt der Ruf wieder. Bei Harry Potter gibt es das beispielsweise auch. Da gibt es ja eine Szene, ich glaube im ersten Harry Potter, wo der dann an die 1000 Briefe bekommt. Da wird ja gesagt, dass er ein Zauberer ist und der bekommt dann an die 1000 Briefe. Das heißt, der Ruf wurde so laut, dass er ihn dann auch angetreten ist. Und das fand ich sehr nah an dem, was wie mir Veränderung begegnet ist. Auch die Veränderung, die ich selber als Betroffener in den beiden Unternehmungen erfahren habe. Nämlich als eine E-Mail, die ich bekommen habe, in der gesagt wurde, dein Unternehmen wird aufgelöst und du wirst in eine andere Konzerneinheit integriert. Das war so ein Ruf der Veränderung, den ich nicht selbst gewählt habe, sondern mit dem ich quasi konfrontiert wurde.
Ja.
Und das fand ich einfach sehr passend. Und so war das für mich auch damals, dass das etwas war, was mir von außen schicksalshaft, um mal so ein großes Wort zu verwenden, vorgesetzt wurde. Und wo ich mich dann selber auch drum kümmern musste, wie gehe ich das jetzt an? Oder mich dann drum gekümmert habe. Das waren so erste Beweggründe, warum ich da die Heldenreise verwendet habe. Natürlich gibt es auch so ein paar fachliche Gründe. Das wird als auch ein Prozessmodell in der Persönlichkeitsentwicklung verwendet. Aber in erster Linie war es einfach wirklich so der Punkt, diese Konfrontation, der ich selber so ausgesetzt war. Dein Unternehmen verändert sich, deine Rolle wird sich verändern. Dass ich das Gefühl hatte, das ist ein sehr gutes Modell, mit dem ich diesen Prozess beschreiben kann, auch in seiner Breite und wo ich viele Stationen anbieten kann, die mögliche andere Betroffene sozusagen auch, mit denen sie sich identifizieren können, wo sie Impulse draus bekommen, etc. Weil es bei der Heldenreise ja darum geht, es gibt einen Ruf zur Veränderung, es gibt dann erstmal auch eine Phase, wie stelle ich das an? Also der Weigerung, des Widerstandes. Es gibt ja Mentoren, die einen durch diese Phase begleiten, also äußere Helfer, vielleicht auch innere Helfer. Und es geht dann darum, ja, seinen eigenen Weg quasi zu entwickeln und den auch sukzessive zu gehen. Es gibt immer wieder Schwellen, es gibt auch immer wieder Widerstände, mit denen man auf diesem Weg konfrontiert wird. Aber es geht dann letztlich darum, den Ruf, die Herausforderung anzunehmen und seinen eigenen Weg zu finden. Deswegen ja auch Reiseführer durch das Change-Chaos, da für sich eine Klarheit und eine eigene Strategie zu kriegen.
Und du schreibst auch, Veränderung bringt erstmal Unsicherheit und das Ziel ist ja dann wieder in eine sichere Konstellation zu kommen, in eine stabilere.
Genau.
Das wird dann aber auch oft nicht so wirklich kommuniziert, ne? Irgendwie geht dann ein Change-Projekt oft ins nächste und das ist dann so ein gefühlter Dauerzustand und die Leute kommen überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Also ich finde, man sollte dann auch mal darüber reden, Leute, schaut mal, was wir schon erreicht haben. Schauen wir mal auf die Veränderungen der letzten Jahre und atmen wir vielleicht auch mal durch.
Ja, auf jeden Fall. Also da halte ich, das sind ja so, sozusagen auch so Themen oder auch Fragen, die stark so aus dem systemischen Coaching unter anderem kommen, den Fokus auch auf die eigenen Ressourcen zu legen und darauf zu legen, wie, was du ja schon sagtest, was haben wir geschafft, wo stehen wir jetzt schon, das halte ich für wichtig und das wird oft, glaube ich, auch eher weniger getan, sondern es geht ja immer wieder darum, was Neues zu verändern. Das hat auch, glaube ich, einerseits mit der Komplexität von solchen Organisationen zu tun und andererseits natürlich auch mit den wandelnden Umfeldern so. Das halte ich auch für eine sehr, sehr große Herausforderung für Menschen, die in diesen großen Organisationen arbeiten, mit diesem Dauerzustand sozusagen klarzukommen.
Ja.
Das sind vielleicht Phasen, Momente, wo man dann mal so auch durchatmen kann. So.
Wie wichtig ist eine Vision in dem Kontext Change? Also eine Vision des Unternehmens.
Das halte ich für sehr wichtig. Das kann eine Vision sein, das ist ja schon ein sehr großes und emotionales Bild. Es kann auch ein Zielbild erstmal sein, wo geht's hin, dass so die Peilung, die Ausrichtung klar ist. Und damit halte ich es auch für wichtig zu sagen, was für Konsequenzen sind daran angeknüpft, wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten nach diesem agilen Zusammenarbeitsmodell. Was wird dadurch eigentlich ja im besten Falle besser oder auch anders in unserer Arbeit, dass so ein Verständnis auch erzeugt werden kann, was das für Konsequenzen hat und auf was wir uns oder auf was sich das Unternehmen dann einlässt.
Aber es bräuchte eigentlich eine Landkarte, ne? Dieser
genau.
Veränderung. Da kommen wir her, da war die Gründung, da klettern wir vielleicht gerade den Berg hoch sozusagen oder kämpfen uns durch die Schlucht oder segeln durch den Sturm, was auch immer. Und da wollen wir hin, ne? Das ist unser Ziel. Das kann ja auch Motivation stiften, zu sagen, wir werden das schon schaffen gemeinsam, wenn wir uns alle anstrengen. Aber da wollen wir eben hin und das ist eben unser Zukunftsbild und das ist vielleicht unsere Vision. Wobei ich eben selten sehe, dass es diese Karten gibt oder diese interne Kommunikation, die diese Zusammenhänge bringt und B auch selten erkenne, dass Unternehmen wirklich eine Vision haben, die Mut und Inspiration und Motivation stiftet.
Also im besten Falle stammt das Ganze auch aus der Identität des Unternehmens, ne?
Ja.
So. Wenn ich jetzt das mal auf Volkswagen beispielsweise beziehe, dann, ich meine, das hat Technologiekonzern, baut Autos und da Digitalisierung, das sind auch Themen, die, glaube ich, innerhalb des Markenverständnisses, der Identität schon integriert sind. Und das ist, halte ich dann auch für wichtig, das entsprechend zu, da heraus auch die Argumentation zu formulieren.
Mhm.
Dass das eigentlich in unser DNA des Unternehmens steht, jetzt diesen Weg auch zu gehen, weil wir schon immer innovativ in den und den Bereichen waren, etc., etc.
Was ist denn aber die erste Frage, die man sich auf Unternehmensseite stellen sollte, bevor man in ein Change-Projekt hinein stolpert, bevor man einfach eins aufmacht? Ist es die Frage, was ist eigentlich das Problem, das unsere Kunden haben? Eigentlich könnte es ja diese Kundenzentriertheit wieder sein, was nichts Neues ist, aber der Kunde wird ja manchmal komplett vergessen, auch bei Change-Projekten, ja? Das gibt's ja auch.
Ja. Naja, wenn ich da auf den Klassiker der Change-Theorie quasi gucke, Kotter, der sagt ja, es braucht eine Dringlichkeit oder vielleicht auch eine Notwendigkeit, dass sich etwas verändert, dass es einen gewissen Druck auch gibt, dass sich etwas verändern muss. Und da halte ich es auch für wichtig, dass es eine Diagnose gibt, dass es eine Analyse gibt, was ist da los sozusagen, damit dann daraus auch Konsequenzen gezogen werden können, um dann auch ein entsprechendes guten Ansatz zu finden.
Und wer sagt eigentlich, dass wir uns verändern müssen, ne? Hat diese Person, dieses Team auch die Autorität und auch das Verständnis dafür? Da kommt es dann wieder auf die Kommunikation an mit dem Team oder mit dem Bereich, den es betrifft. Ja, also da
auf jeden Fall
muss es, glaube ich, ganz zu Beginn auch einen guten Austausch darüber geben. Was ist jetzt eigentlich das Problem, was wir lösen wollen und wo wollen wir eigentlich hin? Ich glaube, daran scheitern auch viele Projekte, dass das eben nicht so gemacht wird.
Ja, auf jeden Fall. Das muss stark aus der Geschäftsführung, aus dem Vorstand und auch aus der Führungsebene kommen, auf jeden Fall.
Ja. Wem würdest du dein Buch gerne in die Hand drücken?
Mitarbeitende, die in einem Unternehmen arbeiten, das gerade durch einen Change-Prozess geht.
Gibt's einige, ne?
Die darunter leiden und sich die Frage stellen, hey, irgendwas will ich machen, aber ich weiß noch gar nicht, was ich machen kann. Mhm. Und im besten Fall ist das Buch eine Handreichung, die Impulse dafür liefert, die vielleicht auch ein Stück Wegbegleitung mitliefert.
Ja.
Und vielleicht kann es auch für Coaches und Berater interessant sein oder HR-Experten oder HR-Verantwortliche, das Buch einfach zu bestellen und vielleicht den Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen, dass sie neben dem Programm, was sie vielleicht selber geplant haben, auch nochmal den Fokus auf das Individuelle, auf die individuelle Strategie für ihre Mitarbeiter legen.
Mhm. Mhm.
Was ich auch für einen wesentlichen und wichtigen Punkt halte. Es gibt ja oft in Unternehmen entsprechende Transformationsprogramme, aber immer nochmal zu gucken, wie ist jetzt mein individueller Weg? Was für Chancen und Möglichkeiten bietet er denn auch? Gerade wenn vielleicht auch neue Rollen ins Spiel gebracht werden, so.
Wie sieht dein Weg und dein Change-Prozess jetzt ganz individuell aus? Du bist jetzt mit dem Buch draußen, bist sicherlich auch hier und da mal im Podcast, auf Bühnen. Geht jetzt nochmal richtig was los aus dem Buch heraus?
Also ich bin in Podcasts, ich bin auch zu einigen Vorträgen schon eingeladen. Ich plane dazu auch ein Seminarprogramm, was du online machen kannst, was du aber auch physisch machen kannst, was so Kernthemen des Buches quasi begleitet. Es gibt auch noch Zusatzmaterial auf meiner Webseite zu dem Buch.
Verlinken wir.
Das heißt, da gibt's ein Canvas. Der Canvas bezieht sich auf das Buch, spiegelt das Buch allerdings nicht wieder, sondern ist ergänzend. Da geht's so ein bisschen darum, wenn jemand jetzt in einer Situation ist, wie gehe ich mit dem Change in meinem Unternehmen um, dann fokussiert sich dort der Canvas da drauf, wie kann ich loslegen, wie kann ich für mich die ersten Schritte tun. Und das Ganze ist mit auch wie ein Workbook quasi aufgebaut, Stichwort Canvas, und auch mit so Imaginationsreisen hinterlegt, die man sich dazu auch anhören kann und die dann auch innere Prozesse ein bisschen beflügeln und eine innere Reflexion auch unterstützt.
Mhm.
Das ist jetzt erstmal das, wo ich quasi so aktuell stehe. Genau.
Cool, dass du da warst, Jörg. Wir tun alles in die Shownotes. Also schaut euch das bitte an, kauft euch das Buch und vernetzt euch mit Jörg auf LinkedIn, denn da bist du ja auch unterwegs und berichtest von deiner Reise.
Genau. Da berichte ich auch von meiner Reise, auch gerne bei Instagram. Da mache ich immer so ein paar kleine Videos, wie das Buch entstanden ist. Da wird sich vielleicht einiges wiederholen, was wir hier auch besprochen haben. Andere Dinge werden aber auch noch hinzukommen, die wir hier noch gar nicht besprechen konnten.
Sehr schön. Genau,
folgt mir da gerne oder schreibt mich an, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Impulse habt. Sehr gerne.
Also, vielen Dank, Jörg. Schöne Grüße nach Berlin und hoffentlich bis bald.
Ich sage auch vielen Dank und schöne Grüße an die Ostsee.
Danke, mach's gut. Ciao.
Tschüss.